Mittwoch, 29. Juni 1949, 20.10 Uhr. Ich wollte den Augenblick festhalten. Der Abend, an dem ein unbedeutender Brutalo-Bulle den berühmtesten ungelösten Mordfall in der kalifornischen Geschichte knackt. Ich sah mich schon zurückversetzt zur Mordkommission. Ich sah meinen Namen in den Schlagzeilen. Kay würde zu mir zurückkehren. Ich sah die Sprakes am Boden zerstört, entehrt durch ihre Komplizenschaft am Mord, das viele Geld völlig nutzlos. Und das war's dann auch, was mich aus meinen Träumereien riss. Es gab für mich keine Möglichkeit, die Verhaftung vorzunehmen, ohne zugeben zu müssen, dass ich damals im Jahre 47 Beweismittel, die auf Madeleine und Linda Martin hinwiesen, unterdrückt hatte. Es hieß also, anonymer Ruhm oder eine Katastrophe für mich. Ich fuhr nach Hancock Park. Die Eingangstür sah unüberwindlich aus, doch ein Seitenfenster stand offen. Ich stemmte mich hoch und kletterte ins Wohnzimmer. Dann hörte ich oben Stimmen. Den 45er mit fest aufgeschraubtem Schalldämpfer in der Hand stieg ich nach oben. Die Stimmen kamen aus dem Schlafzimmer des Herrn und Meisters. Emmets Schnurren, Madeleines Nörgeln.
Aber ich will nicht nach Europa.
Ich drückte mich dicht an die Wand des Flurs, ging auf die Knie und horchte durch den Spalt zwischen Fußboden und Tür.
Du meinst wohl, dass dir dein Macker mit den komischen Zähnen fehlen wird? Also, darüber kann ich dich beruhigen. In Aberdeen gibt es stramme Rammler, die diese verbissene Missgeburt weit in den Schatten stellen. Soll ich dir keine Fragen stellen? Jungs, die wissen, wo ihr Platz ist. Du wirst an knackigen Schwänzen keinen Mangel haben, das versichere ich dir. Breitgart hat seinen Zweck schon vor langer Zeit erfüllt. Es war nur dein verflixtes Spiel mit der Gefahr, dass du wieder mit angefangen hast. Sehr unbedacht von dir.
Ich riss die Tür auf und stürmte ins Schlafzimmer.
Daddy, ich hab nicht.
Emmett und Madeleine lagen auf der Steppdecke des großen Betts. Beide voll angezogen, sie mit dem Kopf
Junge,
in seinen Schoß gedrückt.
Das ist nur Zuneigung. Und übrigens haben wir dafür auch den kirchlichen Dispens.
Georgie Tilden hat Elizabeth Short ermordet. Sie hat hier am 12. Januar angerufen und einer von euch hat sie mit Georgie zusammengebracht. Sie ist mit der Wilshire-Buslinie hier herausgekommen, um ihn zu treffen. Und jetzt möchte ich von euch über den Rest aufgeklärt werden.
Soll ich Ihnen sagen, wo Sie Georgie finden können?
Daddy! Daddy, mach, dass er aufhört!
Hat Daddy dir auch gesagt, dass du mit mir ficken sollst? Hat Daddy dir auch gesagt, dass du mich zum Dinner einladen sollst, damit ich dein Alibi nicht nachprüfe? Denkt ihr denn alle, dass ein bisschen Gastfreundschaft und eine Möse schon genügen, damit für euch alles wieder seinen gewohnten Gang gehen kann?
Daddy, mach, dass er aufhört!
Also, dann lass uns mal Nägel mit Köpfen machen, Junge. Schlag dir die Familiengeschichte des Breaks aus dem Kopf. Was willst du?
Ich richtete den Schalldämpfer auf seinen Hinterkopf.
Du und deine eigene Tochter.
Daddy ist nicht mein wirklicher Daddy. Und wir haben niemals richtig. Also ist gar nichts dabei.
Ja, wer ist es denn dann?
Träumer Georgie ist Maddys Vater. Ramona ist ihre Mutter. Beruhige dich. Wollen Sie noch Einzelheiten oder reicht das?
Ich will alles hören. Und keine Lügen, ich würde es merken.
Damals, Mitte der 20er Jahre, wollte Ramona ein Kind. Eines Abends war ich besoffen und dachte mir, Mutter, du willst also ein Kind, also gebe ich dir einen Kerl, wie ich einer bin. Ich machte es ihr, ohne einen Überzieher zu benutzen. Wurde dann irgendwann nüchtern und vergaß die ganze Angelegenheit. Beruhige dich. Ich wusste es nicht, aber damals fing sie was mit Georgie an. Bloß um dieses Fohlen zu werfen, das sie sich so heiß wünschte. Madeleine wurde dann geboren und ich glaubte, sie wäre von diesem einen Mal, als ich mich nicht vorgesehen hatte. Ich liebte sie, mein kleines Mädchen. Zwei Jahre später beschloss ich, noch ein Gegenstück zu ihr zu haben und wir machten Martha. Maddie war 11, als mir aufging, dass sie ein lächerlicher Abklatsch von Georgie war. Ich schnappte ihn mir, bearbeitete ihn mit einem Messer und machte Hackfleisch aus seinem Gesicht. Als ich fürchtete, dass er sterben würde, fuhr ich ihn ins Krankenhaus und bestach die Verwaltungsleitung, Unfallopfer in ihren Meldebogen zu setzen. Als Georgie aus dem Krankenhaus kam, war er ein jämmerliches, bemitleidenswertes Wrack. Ich flehte ihn an, mir zu vergeben und ich gab ihm Geld und ich gab ihm Arbeit. Er kümmerte sich um meine Grundstücke und ich beschaffte ihm die Abfallbeseitigung bei der Stadt.
Und wie war das mit Georgie? Haben Sie ihn für verrückt gehalten? Gefährlich?
Georgies Vater war Redmond Tilden, ein in Schottland gefeierter Arzt. Er war an der Dom. Damals hatte die Kirche in Aberdeen noch starken Einfluss und Doc Redmond konnte von Rechts wegen nur die Leichen hingerichteter Verbrecher und die von Kinderschändern sezieren, die man in den Dörfern geschnappt und gesteinigt hatte. Georgie liebte es, die Organe anzufassen, die sein Dad entfernte. Als wir noch kleine Jungs waren, hörte ich eine Geschichte, die ich durchaus glaube. Danach soll Doc Redmond einen Toten von irgendwelchen Leichenräubern gekauft haben. Er machte einen Schnitt ins Herz und es schlug, noch immer. Georgie hat zugesehen und es soll ihn unheimlich erregt haben. Ich glaube die Geschichte deswegen, weil Georgie damals in den Argonnen die Angewohnheit hatte, sich mit dem Bajonett über die toten Krauts herzumachen. Ich bin mir nicht sicher, aber ich glaube schon, dass er hier in Amerika auch Gräber geschändet hat. Skalps und innere Organe. Abscheulich, das Ganze.
Wie kann man sich denn mit jemandem einlassen, der so verrückt ist?
Sie wissen selbst, wie es ist, wenn ein schwacher Mensch jemanden braucht, der sich um ihn kümmert. Das ist ein ganz besonderes Band. Als hätte man einen zurückgebliebenen kleinen Bruder.
Ich hatte früher einen zurückgebliebenen großen Bruder. Ich habe zu ihm aufgeschaut.
Das ist eine Seite vom Zaun, auf der ich nie gestanden habe.
Oh ja? Aldrich Chambers sagt aber was ganz anderes. Er hat dem Stadtrat einen Bericht hinterlassen, bevor er starb. Es scheint so, als wäre er damals in den 30ern Zeuge einiger Spiele von Ramona und Georgie gewesen. Kleine Mädchen in Soldatenkills mit Spielzeugmusketen. Georgie, der die Deutschen aufhält, während du reißaus nimmst und wie ein verdammter Feigling rennst, der die Hosen gestrichen voll hat.
Emmett schoss die Röte ins Gesicht. Ich versetzte ihm mit aller Kraft eine Ohrfeige. Und der hartgesottene, gewiefte Schotte fing wie ein Kind an zu schluchzen.
Jetzt komm schon, Emmett, komm, komm.
Madeleine umarmte ihren Daddy und hielt ihn jetzt so, wie er sie noch vor einigen Minuten gehalten hatte.
Ich konnte Georgie nicht ziehen lassen, weil er mir das Leben gerettet hat. Wir wurden von unserer Kompanie abgeschnitten, Mann. Ganz allein. Auf einem Schlachtfeld voller Leichen. Eine deutsche Patrouille macht einen Erkundungsgang und sie jagten ihre Bajonette in alles, was Englisch aussah. Ob tot oder lebendig. Georgie schichtete tote Deutsche über uns. Sie waren von einem Granatwerferangriff in Stücke gerissen worden. Georgie ließ mich unter all diese Arme und Beine und Eingeweide kriechen und schaffte mir ein, mich nicht zu rühren und und alles, worüber war, machte mich sauber und redete von Amerika, um mich ein bisschen aufzuhalten, wie sie sehen konnte.
Ich weiß, dass der Pornofilm mit Betty und Linda Martin nicht in Tijuana aufgenommen worden ist. Hatte Georgie was damit zu tun?
Nein! Linda und ich hatten uns in Laverne's Hideaway unterhalten. Sie erzählte mir, dass sie ein abgelegenes Plätzchen brauchte, um einen kleinen Film zu machen. Ich wusste, worauf sie hinaus wollte. Und ich wollte auch wieder mit Betty zusammen sein. Also ließ ich sie eins von Daddys leerstehenden Häusern benutzen. Eins, in dem im Wohnzimmer noch alte Kulissen herumstanden. Betty und Linda und Duke Wellington drehten den Film und Georgie sah ihnen dabei zu. Er hat immer in Daddys unbewohnten Häusern rumgeschnüffelt. Und er geriet ganz aus dem Häuschen wegen Betty. Wahrscheinlich, weil ich wie sie aussehe. Wie seine Tochter.
Und dann?
Dann, so gegen Thanksgiving, ging Georgie zu Daddy und sagte, beschaff mir dieses Mädchen. Er drohte damit, er würde aller Welt erzählen, dass Daddy nicht mein richtiger Vater ist. Und er wollte Lügen verbreiten. Über das, was wir miteinander taten. So als wäre es Inzest. Dann rief an diesem Sonntagabend Betty aus heiterem Himmel bei uns an. Sie war mit einem Soldaten zusammen und ein Arzt hatte ihr gesagt, sie sei schwanger. Sie hatte getrunken und sie nannte mich am Telefon Mary oder so ähnlich. Sie sagte, sie hätte alle ihre Freunde in ihrem kleinen schwarzen Adressbuch angerufen, um sich Geld zu borgen. Ich holte Daddy an den Apparat und er bot Betty Geld an, falls sie sich mit jemandem treffen wollte, den Daddy gut kannte. Du siehst, wir haben eben geglaubt, dass Georgie Betty nur für Sex haben wollte.
Nach allem, was euch über ihn bekannt war, habt ihr das wirklich geglaubt?
Er hatte es gern, tote Dinge zu berühren. Er war passiv. Ich konnte doch nicht ahnen, dass er ein gottverdammter Mörder ist.
Und dann habt ihr ihr erzählt, Georgie hätte medizinische Kenntnisse.
Weil Betty so große Hochachtung vor Ärzten hatte. Ach. Weil wir nicht wollten, dass sie sich wie eine Hure fühlen muss.
Und dann?
Ich glaube, den Rest kennst du ja.
Komm, ich möchte es trotzdem hören.
Betty nahm den Bus hier heraus. Sie und Georgie gingen dann. Wir dachten, sie würden zusammen irgendwo hingehen, wo es nett ist.
Wie etwa ins Red Arrow Motel.
Nein, in eins von Daddys alten Häusern, um die Georgie sich kümmerte. Betty hatte ihre Handtasche liegen gelassen, also nahmen wir an, sie würde nochmal zurückkommen. Aber sie kam nie zurück und auch Georgie nicht. Und dann kamen die Zeitungen raus und wir wussten, was passiert sein musste.
Wer hat Bettys Fotos und das kleine schwarze Buch per Post geschickt? Sie stecken in Umschlägen und eben hast du gesagt, Betty hätte ihre Handtasche hier vergessen.
Das war unser Wunderkind. Meine Schwester Martha. Sie riss die Seite mit unserer Telefonnummer aus dem Adressbuch und sie kratzte die Gesichter der Männer auf den Bildern aus, um damit zu verstehen zu geben, sucht nach einer Lesbierin, nämlich nach mir. Sie rief auch bei der Polizei an und gab ihr einen Tipp bezüglich dem Laverne. Ich habe dann ein Geständnis aus ihr rausgekratzt.
Wo ist Georgie?
Er hält sich wahrscheinlich in einem meiner leerstehenden Häuser auf. Ich gebe Ihnen eine Liste.
Bring mir auch eure 4 Reisepässe mit.
Ich habe dich wirklich gemocht, Bucky. Hey, wirklich, ich mochte dich.
Ach, heb dir diese Scheiße für Daddy auf. Du hast jetzt die Hosen an, also spar dir den Honig für ihn.
Was wirst du nun tun?
Erstmal gehe ich nach Hause und bring das alles zu Papier. Und dann lasse ich einen Haftbefehl gegen dich und Daddy ausstellen, weil ihr Kronzeugen seid. Und dann werde ich mir Georgie schnappen.
Emmett kam zurück und reichte mir 4 US-Reisepässe und ein Blatt Papier.
Falls du die Haftbefehle ausstellen lässt, werden wir dich vor Gericht fertig machen. Dann wird alles über uns beide rauskommen.
Ich stand auf und küsste die höhere Tochter fest auf die Lippen.
Dann gehen wir eben alle gemeinsam unter.
Ich fuhr nicht nach Hause, um alles aufzuschreiben. 5 Adressen auf Emmets Liste hatte ich eingekreist. Die ersten 3 waren einfach leerstehende Hütten. Kein Strom, eingeschlagene Fenster, auf die Wände gemalt, die Slogans mexikanischer Banden. Kein 39er Ford Kleinlaster weit und breit. Nur öde Verlassenheit, durch die der Santa Ana Wind fegte, der von den Hügeln von Hollywood herabwehte. Als ich kurz nach Mitternacht auf die letzte Hütte zuging, kam mir der rettende Einfall. Das heißt, er drängte sich mir auf. Bring ihn um. Kein öffentlicher Ruhm. Keine öffentliche Entehrung. Selbstjustiz. Ich konnte die Sprakes in Ruhe lassen oder ein ausführliches Geständnis aus Georgie herauspressen, bevor ich den Abzug durchzog. Bring ihn um und versuch damit zu leben. Ich schlug mir alles aus dem Kopf, als ich sah, dass das 4. Haus am Ende einer Einbahnstraße noch intakt war. Außen recht ordentlich, der Rasen gut gemäht. Nirgendwo ein Ford Kleinlaster, aber viele Seitenwege, wo man ein solches Fahrzeug verstecken konnte. Mit gezogenem Revolver drückte ich auf die Klingel. 20 Sekunden, keine Antwort. Ich tastete mit den Fingern am Türrahmen entlang, erfühlte gesplittertes Holz, zog meine Handschellen hervor und klemmte das schmalste Ende in den Spalt. Die Zähne des Metalls hielten dem Druck stand. Ich ruckte ein paar Mal an einer Stelle direkt neben dem Schloss, bis ich spürte, wie die Tür nachgab. Dann gab ich ihr vorsichtig einen Stoß und sie ging auf. Ein Geruch wie im Krankenhaus drang aus einem Zimmer neben der Küche. Ich stieß die Tür mit der Fußspitze auf und tastete drinnen an der Wand nach dem Lichtschalter. Ich fand ihn. Grelles Licht blendete mich. Dann konnte ich deutlich sehen und ich wusste jetzt, wonach es roch. Formaldehyd. Über die Wände zogen sich Regale, auf denen mit konservierten Organen gefüllte große Gläser standen. Auf dem Boden lag eine Matratze. Darauf, halb zurückgeschlagen, eine Armeedecke. Ein rothaariger Skalp und 2 Notizbücher lagen zu oberst. Ich zog pfeifend die Luft ein und zwang mich dazu, mir alles anzusehen. Gehirne, Augen, Herzen und Gedärme trieben in der Lösung. Eine Frauenhand, an der noch der Ehering steckte. Eierstöcke, Klumpen mit formlosem Gekröse. Ein Glas gefüllt mit Penissen. Kieferstücke, in denen Goldzähne steckten. Ich verspürte ein trockenes Würgen und kniete mich neben die Matratze, damit ich nicht noch mehr Leichenteile sehen musste. Ich nahm eines der Notizbücher hoch und blätterte es durch. Die Seiten waren gefüllt mit in penibler Schrift festgehaltenen Schilderungen von Grabschändungen. Friedhöfe, Namen über Grabstellen und eine Spalte für die jeweiligen Daten. Als ich auf die Eintragung East Los Angeles Lutheran stieß, wo meine Mutter beerdigt worden war, ließ ich das Buch fallen und griff nach der Decke, um mich an etwas festkrallen zu können. Eingetrocknetes Sperma von oben bis unten ließ mich das Ding zur Tür schleudern. Ich schlug das andere Notizbuch in der Mitte auf. Und dann riss mich eine Eintragung in säuberlicher Druckschrift zurück zum 14. Januar 1947. Hier standen sie, penibel festgehalten, all die undenkbaren Einzelheiten von Elizabeth Shorts letzten Tagen und Stunden.
Als sie Dienstagmorgen aufwachte, wusste ich, dass sie nicht mehr viel würde
aushalten können. Und ich wusste auch, dass ich das Risiko, weiter in den Hollywood Hills zu bleiben, nicht eingehen konnte. Früher oder später würden Müllsammler und Liebespärchen auftauchen. Sie war so stolz auf ihre kleinen Titten.
Ich stand auf. Die Gläser mit Organen stachen mir wieder in die Augen. Totes, säuberlich aufgereiht, sehr ordentlich, so perfekt. Ich fragte mich, ob Georgie wohl früher schon einmal getötet hatte. Als ich auf dem Fenstersims kurz oberhalb des Kopfendes der Matratze ein einzelnes Glas stehen sah. Ein dreieckiges Hautstück, tätowiert. Ein Herz mit dem Emblem des Army Air Corps. Und innen die Worte:
Petty und Major Matt.
Ich musste die Augen schließen und zitterte vom Kopf bis zu den Zehen. Ich schlang die Arme um mich.
Ich wollte dir nur sagen, Petty, wie leid es mir tut. Dass ich auch noch dieses Stück von dir gesehen habe. Ich habe das nicht gewollt. So gründlich wollte ich dich nicht ausforschen. Ich wollte nur helfen.
Ich versuchte es ihr wieder und wieder und wieder zu sagen. Dann spürte ich ganz sanft eine Berührung. Und ich war dankbar für diese Sachtheit. Ich drehte mich um und sah einen Mann, dessen Gesicht eine einzige Narbe war. Und der in den Händen kleine gebogene Instrumente hielt. Werkzeuge zum Sondieren und Schneiden. Blitzender Stahl fuhr auf mich los. Der 45er rutschte aus meinem Gürtel und polterte auf den Fußboden. Ich machte einen Schritt zur Seite. Die Klingen schlitzten meine Jacke auf und ritzten mein Brustbein. Ich versetzte Tilden einen Tritt in die Leiste. Der Grabschänder geriet aus dem Gleichgewicht, duckte sich, sprang wieder nach vorn, krachte in mich hinein und schleuderte mich zurück in die Regalwand. Die Häuser zerbrachen, die Form allgemein verspritzt. Entsetzliche Fleischstücke fielen heraus. Tilden war jetzt auf mir und versuchte, mit den Skalpellen an mich heranzukommen. Ich hielt ihn an den Handgelenken gepackt und rammte ihm ein Knie zwischen die Beine. Er grunzte, doch er wich nicht zurück. Sein Gesicht kam immer näher auf mich zu. Nur noch wenige Zentimeter entfernt bleckte er die Zähne und schnappte zu. Ich spürte, wie sie meine Wangen auffressen. Wieder trat ich ihn mit dem Knie. Der Druck seiner Arme ließ nach. Mit dem nächsten Biss erwischte er mich am Kinn, ließ dann plötzlich meine Arme sinken. Die Skalpelle fuhren in das Regal hinter mir. Verzweifelt tastete ich nach einer Waffe und berührte eine große Glasscherbe. In dem Moment, als er die Klingen aus dem Holz herauszog, stieß ich ihm die Glasscherbe ins Gesicht. Er kreischte auf, Stahl bohrte sich in meine Schulter. Das Regal brach zusammen. Georgie fiel auf mich. Blut lief ihm aus einer nun leeren Augenhöhle. Nicht weit von mir sah ich meinen 45er auf dem Fußboden, schleifte uns beide zu der Stelle und bekam ihn zu fassen. Georgie hob den Kopf und stieß tierische Laute aus. Sein Mund, der übergroß dicht über mir hing, wollte sich in meiner Kehle verbeißen. Ich rammte ihm den Schalldämpfer in die Augenhöhle und blies ihm das Gehirn aus der Birne. Russ Millard sorgte für einen würdigen Kehraus im Fall Short. Es war 3 Uhr früh, als wir nach Silver Lake kamen. Der Padre war erschüttert von dem, was er zu sehen bekam, doch er bewahrte eisern Haltung. Dann setzte mich der beste Mann, den ich je kennengelernt hatte, in Erstaunen.
Geh rüber und wart am Wagen!
Er machte sich an irgendwelchen Zuleitungen zum Haus zu schaffen, ging ungefähr 20 Meter zurück, zielte auf die Karte und schoss die Kammern seines Dienstrevolvers leer. Gas entzündete sich. Das Haus ging in Flammen auf.
Diese schaurige Ungeheuerlichkeit. Sie durfte einfach nicht stehen bleiben.
Und dann überkam ich eine unsägliche Erschöpfung. Und endlich Schlaf. Russ fuhr mich zum El Nido. Dort warf ich mich aufs Bett und schlief 20 Stunden in tiefschwarzer Bewusstlosigkeit. Als ich erwachte, war das Erste, was ich sah, die vier Pässe. Und das Erste, was ich dachte, war, sie werden dafür bezahlen. Ich dachte unablässig über das Ende des Falles nach, damit ich nicht gezwungen wurde, mich mit den Trümmern auseinanderzusetzen, die mein Leben waren. Ich erinnerte mich, dass irgendetwas, das Madeleine gestern gesagt hatte, falsch sein musste, nicht stimmte. Diese Unstimmigkeit beschäftigte mich, während ich mich anzog. Als ich aus der Tür ging, um mir etwas zu essen zu besorgen, fiel es mir wie Schuppen von den Augen.
Sie rief auch bei der Polizei an und gab ihr einen Tipp bezüglich dem Laverne.
Ich fand Emmett Sprakes leibliche Tochter allein auf einer Bank im Schatten des Young & Rubicam Building, wo sie ihre Mittagspause verbrachte.
Ich habe an jenem Abend mit angesehen, wie Georgie und das Short-Mädchen in seinem kleinen Laster vom Hause weggefahren sind. Maddie und Vater hatten keine Ahnung, dass ich Bescheid wusste. Doch so war es. Ich habe die Seite aus dem Notizbuch gerissen, auf der unsere Nummer stand. Aber ich dachte, es gäbe vielleicht noch andere Nummern, die die Polizei zu Vater und Maddie führen könnten. Ich hatte nicht den Mut, unsere Nummer stehen zu lassen. Ich hätte es tun sollen.
Warum, Martha? Wissen Sie denn nicht, was alles hätte passieren können, falls die Polizei die ganze Geschichte über Georgie erfahren hätte? Anklagen wegen Beihilfe, Gerichtsverhandlung, Gefängnis.
Das macht mir doch nichts aus. Maddie hatte doch sie und Vater. Mutter und ich hatten nichts. Ich wollte einfach, dass das ganze Schiff unterging. Mutter leidet an Lupus. Sie hat nur noch ein paar Jahre zu leben. Sie wird sterben und das ist so ungerecht.
Die Fotos und die ausgekratzten Stellen. Was haben Sie damit bezweckt?
Ich wollte, dass Maddie als Lesbe in Verruf kam. Das letzte Foto war eines von Vater mit weggekratztem Gesicht. Ich dachte, er hätte auf der Rückseite vielleicht Fingerabdrücke hinterlassen. Ich wollte ihm unbedingt wehtun.
Weil er sie genauso berührt, wie er es mit Madeleine tut?
Weil er es nicht tut.
Martha. Haben Sie die Polizei angerufen und ihr einen Hinweis auf Laverne's Heideweg gegeben?
Ja.
Haben Sie auch mit...
Ja. Ich habe dem Mann von meiner lesbischen Schwester erzählt. Sie am vergangenen Abend einen Cop namens Bucky Bleichert im Laverne getroffen hat und sich für den nächsten Abend mit ihm verabredet hätte.
Lee hatte den Anruf entgegengenommen, während ich ihm im Dienstraum von University am Schreibtisch gegenüber gesessen hatte. Und Lee war direkt zum Laverne gejagt, nachdem er bei der Vorführung von Sklavenmädchen aus der Hölle übergeschnappt war.
Lee Blanchard kam zu uns ins Haus und erzählte Vater, dass er mit den Frauen im Laverne gesprochen hätte. Lesben, die imstande wären, eine Verbindung zwischen Maddie und der schwarzen Dahlia herzustellen. Er sagte, er müsse die Stadt verlassen und für eine gewisse Summe wäre er bereit, diese Information über Maddie nicht weiterzugeben. Vater willigte ein und gab ihm das ganze Geld, das er im Safe hatte.
Gibt es noch mehr?
Blanchard kam am nächsten Tag wieder. Er verlangte noch mehr Geld. Vater lehnte ab und er schlug Vater zusammen und stellte ihm all diese Fragen wegen Elizabeth Short. Vater hatte Angst, dass Blanchard einen von uns wegen des Mordes anzeigen könnte. Also willigte er ein, ihm $100,000 zu geben. Und erzählte ihm dann, was zwischen Georgie und Elizabeth Short vorgefallen war.
Lees aufgeschlagene Knöchel und seine Lüge.
Zur Sühne wegen Nash.
Am nächsten Tag kam meine Frau vorbei und holte das Geld ab. Und das ist alles.
Ich zog ein kleines Foto von Kay, das ich in der Brieftasche hatte, heraus und zeigte es ihr.
Ja, das ist die Frau. Bitte fügen Sie meiner Familie keinen Schaden mehr zu. Bitte.
Ich bat um verlängerten Krankenurlaub und verbrachte eine Woche im El Nido damit, die Zeit totzuschlagen. Kindliche Versionen von Martha Sprague und Lee geisterten durch meine Träume. Manchmal gesellte sich noch Jane Chambers Clown mit dem wie aufgeschlitzten Mund zu ihnen, schleuderte mir Verwünschungen entgegen, sprach durch klaffende Löcher in seinem Gesicht zu mir. Ich kaufte jeden Tag alle 4 Zeitungen von Los Angeles und las sie von vorn bis hinten. Der Wirbel um das Hollywood-Wahrzeichen hatte sich gelegt. Emmett Sprague wurde nicht nicht erwähnt. Kein Untersuchungsausschuss wegen mangelhafter Bauausführung. Nichts über das abgebrannte Haus und über die Leiche. In mir breitete sich das Gefühl aus, dass etwas daran ganz falsch war. Es dauerte eine ganze Zeit, lange Stunden, die ich damit verbrachte, die vier Wände anzustarren und an nichts zu denken. Doch endlich hatte ich es.
Soll ich Ihnen sagen, wo Sie Georgie finden können?
Ich lieh mir Harry Sears Privatwagen aus und beobachtete den Tagesablauf des Breaks. Martha fuhr zur Arbeit und kam abends nach Hause. Ramona blieb daheim. Emmett und Madeleine gingen einkaufen oder machten andere alltägliche Besorgungen. In der dritten Nacht zog Madeleine wieder als die Dahlia herum. Die einzige Abweichung zu früher war, dass Madeleine um 2 Uhr nachts ihre Freier sitzen ließ und nach Hause fuhr. Nur wenige Augenblicke, nachdem sie durch die Tür verschwunden war, ging in Emmets Schlafzimmer das Licht an.
Hallo, Sie Schlimmer. Was machen Sie hier? Spionieren Sie herum? Sind Sie hinter Madeleine her?
Ich genieße die prickelnde Nachtluft. Wie klingt das?
Nach einer Lüge. Möchten Sie bei mir im Haus einen prickelnden Drink genießen?
Jane schloss die Tür auf. Und da war er wieder, mein Albtraum. Der Clown mit dem Narbenmund. Mich schauderte, dieses verdammte Ding.
Soll ich es für Sie einwickeln?
Bitte nein. Nein.
Es ist ein Frederick Yanantuono Original. Und das Motiv stammt aus einem alten klassischen Roman. Der lachende Mann von Victor Hugo.
In der Hütte, in der Betty Short umgebracht worden war, hatte ich ein Exemplar von Der lachende Mann gesehen.
Das Buch handelt.
Es summte mir derart laut im Kopf, dass ich kaum hören konnte, was Jane mir auseinandersetzte.
Man nannte sie die Comprachicos und sie kidnappten und folterten Kinder. Verstümmelten sie dann und verkauften sie an den Adel, der sie zu Hofnarren machte. Ist das nicht entsetzlich? Der Clown auf dem Gemälde ist die Hauptfigur des Buches. Gwynplaine. Als er noch ein Kind war, wurde ihm der Mund von Ohr zu Ohr aufgeschlitzt. Lucky, ist Ihnen nicht gut?
Ich fühle mich ganz wohl, ja. Das Buch hat mich nur an etwas erinnert. So uraltes Zeug, mein Zufall.
Nein, Sie sehen gar nicht gut aus. Und wollen Sie noch von einem anderen Zufall hören? Ich dachte erst, Eldridge wollte mit keinem aus dieser Familie mehr sprechen, aber dann fand ich eine Quittung. Es war Ramona Sprague, die ihm das Gemälde verkauft hat.
Den Bruchteil einer Sekunde hatte ich die wahnsinnige Vorstellung, dass Gwynplaine Blut nach mir spuckte.
Aki, was ist Ihnen?
Sie haben mir erzählt, dass Ihr Mann Ihnen dieses Bild zu Ihrem Geburtstag vor 2 Jahren gekauft hat.
Richtig.
Ja, was 1947?
Ja,
wann genau haben Sie Geburtstag?
15. Januar.
Zeigen Sie mir bitte die Quittung.
Mit verwirrtem Blick suchte Jane zwischen einigen Papieren und einem Sekretär, der in der Eingangshalle stand.
Können Sie mir jetzt nicht endlich erzählen, was vor sich geht?
Ich nahm das Blatt Papier. Es war purpurfarbenes Böten. Bedeckt mit einer etwas unregelmäßigen, verwackelten Blockschrift.
Ich habe für den Verkauf von Frederick Yanantuonos Gemälde Der lachende Mann $3,500
von Eldridge Chambers erhalten. Diese Quittung belegt Mr. Chambers rechtmäßigen Besitz dieses Bildes. Ramona Cathcart Sprague.
Die Druckschrift war identisch mit den Schriftzügen in dem Foltertagebuch, das ich gelesen hatte. Kurz bevor ich Georgie Tilden umbrachte. Ramona Sprague hatte Elizabeth Short ermordet. Ich schwenkte Jane in einem tapsigen Bärentanz herum und eilte dann davon, während sie mit verblüffter Miene stehen blieb. Ihr Haar war strähnig und unordentlich, ihr Gesicht fleckig und verquollen, wahrscheinlich von Tränen und Schlaf. Ihre dunkelbraunen Augen, von der Farbe meiner eigenen, waren von ängstlicher Wachsamkeit.
Sie haben Martha eingeredet, dass sie mich verlassen soll.
Martha hat etwas Besseres verdient als eine Mörderin.
Sie haben ihr doch nichts erzählt, nicht wahr?
Wollen Sie damit sagen, dass Martha nicht weiß, was Sie getan haben?
Emmett und Maddie wissen Bescheid, Martha nicht. Lieber Gott, Sie darf es nicht erfahren.
Mrs. Sprague, wissen Sie eigentlich,
ich bin nicht Mrs. Sprague. Ich bin Ramona Upshaw Cathcart.
Erzählen Sie mir alles. Erzählen Sie mir, warum.
Ich bin Emmett und Georgie 1921 begegnet, als beide noch junge schottische Einwanderer mit der Hoffnung gewesen waren, in Hollywood ihr Glück zu machen. Ich habe Emmett dafür gehasst, dass er Georgie wie einen Lakaien behandelte. Und mich selbst hasste ich dafür, nicht dagegen eingeschritten zu sein. Ich protestierte nicht, weil Emmett mich heiraten wollte. Wegen des Geldes, das Vater besaß, wie ich genau wusste. Und ich war eine Frau mit der Sehnsucht nach Heim und Familie, mit mageren Aussichten, einen Ehemann zu finden. Emmett war vielversprechend und er warb um mich. Ich willigte ein und bequemte mich ins eheliche Leben mit dem rücksichtslosen, gierigen jungen Mann, der Bauaufträge übernahm. Dem späteren Grundstückshai und Baulöwen, den ich nach und nach immer mehr hassen lernte. Den ich passiv bekämpfte, indem ich Informationen über ihn sammelte. Während der ersten Jahre meiner Ehe lebte Georgie in der Wohnung über der Garage. Ich erfuhr, dass er Freude daran hatte, Totes zu berühren und dass Emmett deswegen einen Ekel vor ihm empfand. Ich machte es mir zur Angewohnheit, streunende Katzen zu vergiften, die durch meinen Garten strichen, und legte die Kadaver vor Georgies Schwelle. Als Emmett meinen Wunsch, mir ein Kind zu machen, abschlug, ging ich zu Georgie und verführte ihn. Entzückt darüber, dass ich doch die Macht hatte, ihn mit etwas Lebendigem zu erregen. Und das mit meinem verfetteten Körper, den Emmett verschmähte und nur dann lieblos benutzte, wenn sich nichts Besseres bot. Unsere Affäre war nur kurz, doch es ging ein Kind aus ihr hervor. Madeline. Ich lebte in Furcht und Schrecken, dass die Ähnlichkeit mit Georgie allzu auffallend werden könnte, und ich fing an, Opiate zu nehmen, die unser Arzt mir verschrieb. 2 Jahre später wurde Martha geboren, das Kind von Emmett. Das erschien mir wie ein Verrat an Georgie. Madeline hängte sich an Emmett. Sie war das wunderhübsche Kind und er war ganz vernarrt in sie. Martha wurde Mutters kleines Mädchen, obwohl sie ein lächerlicher Abklatsch von Emmett ist. Emmett und Madeline verspotteten Martha als Pummelchen und Heulsuse. Ich beschützte sie, lehrte sie zeichnen, brachte sie jeden Abend mit der Ermahnung zu Bett, ihre Schwester und ihren Vater nicht zu hassen, obgleich sie gerade das tat. Martha zu beschützen und ihre Liebe zur Kunst zu fördern, wurde mir zur Lebensaufgabe, in der sie ganz aufging und womit ich mich gegen eine unerträgliche Ehe zur Wehr setzte. Als Maddie 11 wurde, entdeckte Emmett ihre Ähnlichkeit mit Georgie und zerschnitt ihrem wirklichen Vater das Gesicht auf eine so bestialische Weise, dass er nicht wiederzuerkennen war. Ich verliebte mich nun ernsthaft in Georgie. Er war jetzt körperlich noch mehr geschlagen als ich selbst, und ich spürte, dass wir Schicksals- und Leidensgenossen geworden waren. Georgie wies meine ständigen Annäherungsversuche ab. Damals machte ich die Bekanntschaft von Victor Hugos, der lachende Mann, und war betroffen sowohl von den Comprachicos als auch von ihren verstümmelten Opfern. Ich kaufte das Gianantuono-Gemälde und hielt es versteckt. Starrte darauf in meinen einsamen Stunden wie auf ein Andenken, das mich an Georgie erinnern sollte. Als Madeline ins Backfischalter kam, trieb sie es wahllos mit Männern, teilte ihre kleinen schmutzigen Geheimnisse mit Emmett und schmuste mit ihm auf dem Bett. Martha fertigte obszöne Skizzen von ihrer Schwester an, die sie hasste. Um Emmett zu verletzen, führte ich die von langer Hand geplanten stehenden Bilder auf. Sie zeugten in dunklen Andeutungen von seiner Habgier und Feigheit. Manche Eltern fanden diese lebenden Skizzen beunruhigend und untersagten ihren Kindern, mit meinen Mädchen zu spielen. Um diese Zeit etwa entfernte sich Georgie aus meinem Leben, übernahm Aufräumarbeiten und Abfallbeseitigung und wohnte in Emmets entmieteten Häusern. So vergingen Jahre. Im Herbst 46 kehrte Georgie zurück. Ich hörte mit, wie er mit seiner Erpressungsforderung stellte, ihm entweder das Mädchen aus dem Film zu beschaffen oder zu riskieren, dass peinliche Einzelheiten aus Vergangenheit und Gegenwart der Familie ans Tageslicht gebracht würden. Ich wurde entsetzlich eifersüchtig und ich hasste dieses Mädchen. Und als Elizabeth Short am 12. Januar 1947 hier auftauchte, kannte meine Wut keine Grenzen mehr. Dieses Mädchen sah Madeleine derart ähnlich, dass es mir wie ein grausamer Witz erschien, den jemand mit mir machte. Als Elizabeth und Georgie in seinem kleinen Laster davonfuhren, stellte ich fest, dass Martha auf ihr Zimmer gegangen war, um für ihre Fahrt nach Palm Springs zu packen. Sie hinterließ einen Zettel vor ihrer Tür, auf dem sie sich verabschiedete und schrieb, dass sie sich schlafen gelegt hätte.
Wohin sind dieses Mädchen und Georgie denn gegangen?
Ich habe gehört, dass Georgie irgendwas von einem meiner Abrisshäuser oben in North Beachwood erwähnt hat.
Ich schlich mich durch die Hintertür nach draußen, stieg in den Zweitwagen, einen Packard, und jagte hinaus nach Hollywoodland und wartete. Nur wenige Minuten später trafen Georgie und das Mädchen ein. Ich folgte ihnen zu Fuß zu der Hütte im Wald. Sie gingen hinein. Ich sah, wie das Licht anging. Nach draußen fiel ein Lichtstreifen auf einen glänzenden, hölzernen Gegenstand, der an einen Baumstamm lehnte. Ein Baseballschläger.
Hast du all diese Narben aus dem Krieg?
Fesseln und Knebeln. Drücken Sie an der Matratze fest.
Hatte das Buch der lachende Mann dabei und las laut daraus vor. Dann fügte ich ihr Schnitte zu. Verbrannte ihre Haut. Bearbeitete sie mit dem Schläger und schrieb in mein Notizbuch, wenn das Mädchen vor Schmerz das Bewusstsein verloren hatte. Mein Notizbuch trage ich immer mit mir herum. Georgie sah mir dabei zu und gemeinsam sangen wir die Gesänge der Comprachicos. Und dann, nach zwei Tagen, schlitzte ich Elizabeth Shorts Mund vom einen bis zum anderen Ohr auf, damit ich sie nicht mehr hassen müsste, nachdem sie tot war. Georgie zerschnitt die Leiche in zwei Hälften, spülte dann das Blut in dem kleinen Rinnsal vor der Hütte aus und schleppte sie zu meinem Wagen. Spät nachts fuhren wir zur 39. und Norton. Eine Freifläche, die Georgie im Auftrag der Stadt von abgeladenem Müll räumen sollte. Dort ließen wir Elizabeth Short liegen, wo sie dann zur schwarzen Dahlia wurde. In einem Akt der Selbstreinigung verkaufte ich mein Gwynplaine-Gemälde an den Kunstliebhaber Eldridge Chambers, der gern günstige Geschäfte machte. Und ich machte dabei noch Gewinn. Was werden Sie tun?
Ich weiß nicht. Gehen Sie nach oben, Ramona. Lassen Sie mich allein. Das Geld des Breaks würde ihr die Gaskammer ersparen. Sie würde in Atascadero bei lebendigem Leib aufgefressen werden oder in einem anderen Frauengefängnis, bis sie an ihrer Hautkrankheit jämmerlich zugrunde ging. Man würde Martha quälen, während Emmett und Madeleine noch immer zusammenhielten. Sämtliche Anschuldigungen gegen sie wegen Beweisunterdrückung und Beweisbehinderung würden nur zweitrangig sein. Falls ich Ramona einbuchtete, war ich als Polizist geliefert. Falls ich sie laufen ließ, war ich als Mann erledigt. Und auf jeden Fall würden Emmett und Madeleine überleben. Gemeinsam. Als die Dämmerung einbrach, kapitulierte ich. Noch eine letzte Beschattung der Oberschicht braucht, bevor ich ihre Mommy hops nahm. Nur noch eine letzte Chance, um sie zu fragen, warum sie noch immer die Dahlia spielte, obwohl sie wusste, dass ich sie nie wieder anrühren würde.
Bedford ist gar nicht schön. Nein, überhaupt nicht schön. Ich hatte einen lausigen Job nach dem anderen. Kellnerin, Süßwarenverkäuferin in einem Kino, Bürobotin in einer Fabrik. Darum bin ich nach Kalifornien gegangen, um hier mein Glück zu machen. Weil Medford so grässlich war.
Das Fenster stand eine Handbreit offen.
Bist du während des Krieges hierher gekommen?
Ich drückte mich noch näher heran.
Ja. Ich bekam einen Job im PX von Camp Cook. Dann hat mich ein Soldat zusammengeschlagen. Was? Und ein reicher Mann, ein berühmter Baulöwe, der viele Preise gewonnen hat, hat mich gerettet. Er ist jetzt mein Pflegevater. Er lässt mich zusammen sein, mit wem ich will, solange ich nur zu ihm zurück nach Hause komme. Er hat mir dieses schöne weiße Auto gekauft und all die hübschen schwarzen Kleider. Und er streichelt mich auch manchmal, weil er nicht mein richtiger Daddy ist.
Das ist genau der Vater, den man haben sollte.
Manchmal mag mein Daddy meine Boyfriends nicht. Es gab da mal so einen Jungen, einen Polizisten. Mein Stiefvater hat mich gewarnt, dass das ein Windbeutel wäre, der auch gemein werden kann. Ich habe ihm nicht geglaubt, weil der Kerl groß war und stark. Und weil er so komische, niedliche Zähne hatte. Er hat versucht, mir was anzutun, aber Daddy hat gleich den Daumen drauf gehabt. Daddy weiß schon, wie man mit solchen Schlappschwänzen umgehen muss, die immer nur Geld haben wollen und unschuldigen Mädchen wehtun. Er war ein berühmter Held im Ersten Weltkrieg. Und dieser Polizist, das war ein Wehrdienstverweigerer.
Wehrdienstverweigerer? Mhm. Die sollte man entweder nach Russland deportieren oder erschießen. Ja. Nein, nicht erschießen. Das wäre doch viel zu gut für die. Die müsste man aufhängen. An ganz bestimmten Teilen müsste man die richtig aufhängen. Ja, du weißt schon an welchen, was?
Eine Axt ist noch besser, nein? Der Polizist hat Partner.
Madeleine verfiel in einen mexikanischen Akzent mit leidenschaftlichem Vibrato.
Der hat für mich sich etwas umgehört. Ein paar Nachrichten für ein Mädchen, das gar nicht so nett war, wie ich geglaubt hat. Dieser Partner hat meinen Pflegevater zusammengeschlagen und ist nach Mexiko geflüchtet. Dann habe ich mir ein paar billige Passfotos machen lassen und mir ein paar Fummel gekauft. Ich habe einen Privatdetektiv geheuert, der ihn finden soll. Und dann habe ich geschauspielert. Ich hatte diese billigen Fummel an, hab so getan, als wäre ich eine Bettlerin. Und dann an seine Tür geklopft. Gringo! Gringo! Ich brauche Geld. Er hat mir seinen Rücken zugekehrt. Da hab ich ihn mit der Axt niedergehauen. Ich hab mir Geld geschnappt, das er meinem Stiefvater gestohlen hat, und hab $71,000 wieder zurückgebracht.
Ich zog meinen 38er und spannte
Hey, soll das ein Scherz sein?
Madeleine in der Rolle der reichen Mexikanerin, die sie Milt Dolphin vorgespielt hatte, führte nun dem Soldaten, der sie entsetzt anstarrte, pantomimisch vor, wie sie Lee mit der Axt erschlagen hatte. Ich zielte durch die Öffnung im Fenster. Der Soldat stieg hastig in seine Uniform und verdeckte die Mörderin, auf die ich schießen wollte. Ich sah Lee in einer Sandgrube vor mir. Würmer krochen aus seinen Augenhöhlen. Der Soldat hastete aus der Tür. Er war nur halb angezogen. Dann trat ich das Fenster ein.
Sie war eine Naturkraft. Und ich bloß ein Abklatsch. Aber sie hat uns gehört. Liebling. Du hast sie zu mir zurückgebracht. Sie war das, was zwischen uns schön gewesen ist. Sie hat uns ganz allein gehört.
Ich machte die Handschellen in ihrem Rücken fest und sah mich neben meinem Partner in der Sandgrube, von Würmern zerfressen wie er.
Das ist das Geheimnis.
Ich war bei ihrem Verhör dabei und muss zugeben, dass sie keine Fehler machte. Altgediente, abgebrühte Detectives der Mordkommission kauften ja ihre Geschichte von vorn bis hinten ab.
Lee und Bucky kämpften um meine Hand. Aber ich habe immer nur ihn. Bucky. Mr. Bleigert geliebt. Lee ist dann zu meinem Vater. Also zu Mr. Emmett Sprague gegangen und hat verlangt, dass er ihm seine Tochter geben solle. Und hat ihn dann beinahe zu Tode geprügelt, nachdem er ablehnte. Dann habe ich Lee in Mexiko aufgestöbert und ihn aus Angst und Wut in Ensenada. Mit einer Axt angegriffen.
Der Mordfall Schwarze Dahlia wurde dabei überhaupt nicht erwähnt. Madeleine wurde in das Frauengefängnis von Los Angeles überführt, während ich ins El Nido zurückkehrte. Nach wie vor unsicher, was ich jetzt wegen Ramona unternehmen sollte. Während der nächsten Woche geriet alles in die Mühlsteine der Justiz. Emmett Sprague wurde vor einem anderen Untersuchungsausschuss schuldig gesprochen. wegen Verstoßes gegen Gesundheits- und Sicherheitsbestimmungen, verursacht durch unseriöse Grundstücksverwaltungen, die gröblich ihre Aufsichtspflicht vernachlässigt hätten. Er erhielt einen Bußgeldbescheid über $50,000. Anklage wurde gegen ihn nicht erhoben. Aufgerechnet gegen die $71,000, die Madeleine von Lee gestohlen hatte, hatte er noch immer einen guten Schnitt gemacht. Es war die Zeitschrift Confidential, die mir dann endgültig den Rest gab. Die Ausgabe vom 12. Juli brachte einen Artikel über das Dreieck. Darin wurden Zitate von Madeleine wiedergegeben, die wiederum Emmett den Skandalblättern gesteckt hatte. Demzufolge hatte ich meine Dienstpflichten verletzt, indem ich mich während meiner Dienstzeit im Red Arrow Motel mit dem reichen Mädchen traf, um mit ihr zu schlafen. Ich wurde aus dem Los Angeles Police Department ausgestoßen, wegen moralischen Fehlverhaltens und Verletzung der Dienstpflichten. Ich gab meinen Dienstrevolver ab, den erbeuteten 45er, und meine Dienstmarke mit der Nummer 1611. Ich zog wieder in das Haus ein, das Lee gekauft hatte, lieh mir $500 vom Padre und wartete darauf, dass mein Status als traurige Berühmtheit bald ein Ende hätte, bevor ich Anstrengungen unternahm, Arbeit zu finden. Madeleines Geschworene entschieden auf Mord dritten Grades, auf vorsätzliche Tötung, unter schwerer seelischer Belastung und mildernden Tatumständen. Unter Berücksichtigung der psychiatrischen Gutachten verurteilte sie der Richter für unbestimmte Zeit zu einem Aufenthalt im Atascadero State Hospital, wo sie sich einer Behandlung unterziehen muss, deren Dauer einen festgelegten Rahmen nicht unterschreiten darf. Eine Haftzeit von 10 Jahren. Das Mädchen aus gutem Hause nahm also die Schuld der Familie auf sich. Und dasselbe tat auch ich. Mein Abgesang auf die Sprakes war ein Titelfoto in der Daily News von Los Angeles. Es zeigte, wie Madeleine von Wärterinnen aus dem Gerichtssaal geführt wurde, während Emmett am Tisch der Verteidigung hemmungslos weinte. Ramona, hohlwangig und blass, wurde von ihrer Tochter Martha in gut sitzendem Schneiderkostüm aus dem Saal geführt. Dieses Bild besiegelte mein Schweigen. Auf ewig. Einen Monat später bekam ich einen Brief von Kay.
Sioux Falls, South Dakota. Lieber Dwight, ich wusste nicht, ob du ins Haus zurückgezogen bist, also weiß ich nicht, ob dieser Brief dich erreichen wird. Ich bin in Sioux Falls im Plainsman Hotel abgestiegen. Es ist das Beste am Ort. Und seit ich ein kleines Mädchen war, habe ich schon immer mal darin wohnen wollen. Dwight, ich will nicht selbstgefällig klingen, aber letzte Nacht habe ich in meinem Zimmer wachgelegen und nur Lügen gezählt. All die Lügen, die ich dir erzählt habe und Dinge, die ich dir nicht erzählt habe. Auch da nicht, als es zwischen uns noch gut stand. Ich bin viel zu beschämt, um dir zu sagen, auf welche Zahl ich gekommen bin. Ich bin deswegen bedrückt und ich bewundere, was du im Fall Madeleine Sprague getan hast. Ich habe nie gewusst, was sie dir bedeutet hat, doch ich weiß, dass ihre Festnahme dich bestimmt sehr belastet hat. Hat sie wirklich Lee getötet? Ist das nur eine weitere Lüge? Warum kann ich es eigentlich gar nicht glauben? Ich habe einiges Geld, das Lee mir hinterlassen hat. Eine Lüge durch Auslassung, ich weiß. Und morgen oder übermorgen werde ich mich in Richtung Osten aufmachen. Ich möchte ganz weit weg von Los Angeles sein. Irgendwo, wo es kühl und hübsch und alt ist. Vielleicht nach Neuengland. Vielleicht an die großen Seen. Ich weiß nur, sobald ich den Ort sehe, werde ich es wissen. In der Hoffnung, dass meine Zahlen dich erreichen. Kay. PS. Denkst du noch immer an Elizabeth Short? Ich muss ständig an sie denken. Ich hasse sie nicht, ich denke nur über sie nach. Merkwürdig nach so langer Zeit. Kay Lake Blackett.
Ich warf den großen Aktenstapel aus dem El Nido in den Müll und musste wieder über sie nachdenken. H.G. Caruso gab mir einen Job als Autoverkäufer. Und ich dachte auch noch an sie, als es auf das Jahr 1950 zuging. Ich fuhr zu der Stelle zwischen 39. und Norton. Sah, dass jetzt Häuser auf dem ehemals leeren Grundstück standen. Und dachte an sie. Ich dachte ganz einfach an sie. Und dann war es Kay, von uns beiden schon immer die Klügere, die alles für mich zusammensetzte.
11.09.1949. Dwight, ich bin schwanger. Es muss bei diesem einen schrecklichen Mal passiert sein, ungefähr einen Monat, bevor du ausgezogen bist. Weihnachten ist es soweit. Und ich möchte das Kind haben.
How can he take you in his arms and help you to be free, then leave you forgotten?
Kurz bevor wir über Boston waren, geriet das Flugzeug in einen dichten Wolkenvorhang. Angst drückte mich wie ein schweres Gewicht. Als hätten die Wiedervereinigung und die Vaterschaft mich in einen Stein verwandelt, der unaufhaltsam in die Tiefe sank. Da klammerte ich mich an Betty. Es war ein Wunsch, fast ein Gebet. Die Wolkendecke riss auf und das Flugzeug setzte zur Landung an. Zur Landung in eine glitzernde Stadt, die unter uns im Licht lag. Ich wandte meine Bitte an Betty, mir im Austausch gegen meine Liebe sicheres Geleit zu geben.
Die Schwarze Dahlia, Teil 6. Ein Hörspiel von James Ellroy. Aus dem Amerikanischen von Jürgen Behrens. Es sprachen Ingrid André, Daniel Berger, Bettina Engelhardt, Silvester Groth, Hans-Peter Hallwachs, Corinna Kirchhoff, Herbert Knaup, Jacqueline Kornmüller, Peter Oberdorfer, Walter Spitzke, Rosel Zech und viele andere. Ton und Technik Theresia Singer und Matthias Fischenich. Regieassistenz Peter Gräser. Bearbeitung und Regie Walter Adler. Eine Produktion des Westdeutschen Rundfunks von 1996.